Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Hans
und Max. Ja, wir sind, muss man sagen, keine Journalisten, wir sind Nerds. Wir finden alles spannend, was mit Katastrophen zu tun hat, mit Flugzeugabstürzen, mit Schiffsuntergängen, Zugunglücke und wollen unser Wissen da gerne mit euch teilen.
Ja, und dabei geht es natürlich dementsprechend auch um teilweise sehr schwierige Fälle, die Leuten auch sehr, sehr nahe gehen können. Und dementsprechend möchten wir natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade zuhören, darum bitten, für sich zu entscheiden, ob das gerade Themen sind, die sie in diesem Moment hören wollen.
Ja, den Fall, den ich heute mitgebracht habe, ist eins, muss man sagen, eins meiner Spezialthemen.
Du bist unser Zugexperte auf jeden Fall.
Genau, wir haben das in Staffel 1 auch schon erwähnt. Also Eisenbahn finde ich super spannend. Und der Fall heute ist auch einer der ältesten Fälle, den wir hier vorstellen, 1971. Und damals war die Eisenbahn, muss man sagen, auch noch ganz anders als heute, gerade im Hinblick auf Sicherheit, auf technische Ausstattung, werden wir später auch noch zu sprechen kommen. War eine ganz andere Zeit und es spielt, sag ich mal, in der Hochphase des Wirtschaftswunders der Bundesrepublik. Da haben wir beide ja auch eine gewisse Faszination für diese Zeit.
Definitiv irgendwie eine spannende Zeit.
Ja, viel im Umbruch.
Genau.
Aber auf der anderen Seite auch sehr bieder und konservativ, wo wir natürlich froh sind, dass sich da vieles gesellschaftlich geändert hat bis heute. Aber es ist irgendwie fasziniert mich diese vermeintlich heile Welt irgendwie der 60er, 70er Jahre.
Ja, genau. Also auch so ein Land auch in so einem Spannungszustand ein bisschen. Ja. Also 1971, da war schon quasi die 68er waren schon am, oder hatten schon ihr Tun begonnen sozusagen, auch so eine gewisse kulturelle Revolution auch. Aber wie du gesagt hast, gleichzeitig so dieses sehr biedere, konservative, was auch noch so in der Gesellschaft besteht. Finde ich auch eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Zeit. Deswegen finde ich es tatsächlich immer ganz schön, wenn wir hier Fälle haben, wo wir ein bisschen in diese Zeit eintauchen können, die natürlich auch immer noch unsere Gegenwart natürlich auch noch irgendwo prägt in einem gewissen Maße.
Ja, und unser Fall heute spielt eben genau in diesem konservativen, biederen Umfeld. Wir sind auch auf dem Land, in einem kleinen Dorf im Bergischen Land bei Wuppertal. Und ich würde dich und euch einfach mal mitnehmen in diesen Fall. Es sollte eine Belohnung für das gemeinsame Lernen werden und das Feiern ihres Schulabschlusses. Am 27. Mai 1971 brechen frühmorgens gut 60 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern zu ihrer Abschlussfahrt auf. 2 neunte Klassen der Geschwister-Scholl-Hauptschule in Rade vom Wald, einer kleinen Stadt im Bergischen Land bei Wuppertal, steigen an diesem regnerischen und nassen Donnerstagmorgen am Bahnhof in den Zug. Ihr Ziel? Bremen. Dort kommen sie pünktlich an, besuchen ein Museum, machen eine Hafenrundfahrt und verbringen den Tag mit einem Stadtbummel. Nachmittags machen sie sich wieder auf den Rückweg ins Bergische Land. Bis Wuppertal verläuft ihre Reise ohne Zwischenfälle. Dort steigen sie in einen kleinen Zug, einen sogenannten Schienenbus, um. Er soll sie die letzten Kilometer von Wuppertal nach Rade vom Wald bringen. Dort am Bahnhof warten bereits die Eltern der Schülerinnen und Schüler, doch sie werden vergeblich warten. Ihre Kinder werden nicht mehr in Rade vom Wald ankommen. Die Strecke führt über die Wuppertalbahn, eine idyllische, meist eingleisige Strecke durch kleine Dörfer und Wälder im Bergischen Land. Doch an diesem Abend des 27. Mai 1971 ist der Fahrplan auf der Strecke durcheinander. Der Zug, in dem die Schüler sitzen, ist ein eigens für diesen Zweck eingesetzter Sonderzug. Das heißt, er fährt nicht nach einem regulären Fahrplan. Und an diesem Abend ist noch ein zweiter Zug auf der Strecke unterwegs, ein regulärer Güterzug, der hier fast jeden Abend fährt. Er fährt gegen 21 Uhr in die entgegengesetzte Richtung, von Rade vom Wald nach Wuppertal. Weil die Strecke eingleisig ist, muss der Güterzug im Bahnhof Dahlerau erst die Ankunft des Schülerzuges abwarten. Doch das passiert nicht. Der Güterzug fährt durch den Bahnhof durch, er bleibt nicht stehen und er rast geradezu auf den Zug mit den Schülerinnen und Schülern zu. Jeder Versuch, den Zug zu stoppen, misslingt. Und so passiert 800 Meter hinter dem Bahnhof Dahlerau die Katastrophe. In einer Kurve stoßen beide Züge zusammen. Die schwere Güterzuglok schiebt den kleinen Schienenbus regelrecht zusammen. Es sterben 46 Menschen, 41 tote Schülerinnen und Schüler, zwei Lehrer, eine Mutter und zwei Bahnbeamte.
Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig tragischer Fall tatsächlich. Also gerade, dass es eben zwei Schulklassen waren natürlich. Und das ist eine der Sachen, die ich an diesem Fall, also jetzt zum Anfang jetzt einfach sehr, sehr beeindruckend fand, eben, dass eben die Eltern auch an Angehörigen quasi einfach darauf gewartet haben, einfach nur ihre Kinder abzuholen, ohne dass diese dann jemals angekommen sind.
Ja, also dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Also die waren wirklich ein paar Kilometer noch von zu Hause entfernt, hatten einen super schönen Tag, so die Stimmung auf Abschlussfahrten. Ich glaube, das kann sich jeder in Erinnerung rufen, wie das war. Die hatten eine gute Zeit und waren kurz vor zu Hause. Und ja, am Bahnhof haben ihre Eltern schon gewartet. Und ja, wenige Kilometer davor passiert eben diese schreckliche Tragödie.
Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, habe ich ein paar sehr, sehr naive Fragen, die du mir hoffentlich beantworten kannst, Max. Das erste: Was ist eigentlich ein Schienenbus?
Ja, das ist, das gibt es heute in der Form gar nicht mehr. Das war so ein, ja, so eine Sache der 70er Jahre, wo es eben auch sehr viele Nebenbahnen noch gab bei der alten Bundesbahn, die damals auch alle noch bedient wurden, weil es noch nicht so sehr um Wirtschaftlichkeit ging, wie es jetzt heute geht. Und für diesen Zweck hat man, ja, so ein kleiner Zug ist das, ein kleiner Triebwagen. Die konnte man dann auch aneinander kuppeln, zwei, drei Stück. Und in dem Fall war das einfach nur einer. Und der Lokführer saß da auch wirklich fast schon direkt im Fahrgastraum. Also ein bisschen mehr wie eine Straßenbahn, würde ich sagen. Und das hat aber natürlich auch dafür gesorgt, dass es so viele Tote gab, weil der ist natürlich das ist ein leichter Zug und so eine schwere Güterzuglok, die schiebt den natürlich regelrecht weg. Und wenn man sich Bilder anschaut von der Katastrophe, dann sieht man auch, dass von dem Schienenbus, zumindest von der ersten Hälfte, tatsächlich wenig mehr übrig ist. Und entsprechend schlimm waren dann auch die Folgen für die Schülerinnen und Schüler in dem Zug.
Ja, ich denke, das kann man sich so vorstellen, so eine massive, schwere Güterlok oder Güterzug, der dann auf so eine Art Tram-Straßenbahn trifft.
Ja.
Gibt es das eigentlich heutzutage noch viel so Sonderzüge? Also auch eine sehr, sehr naive Frage wieder, aber bei so einem dicht bepackten, dicht getakteten Netz, wie wir das heutzutage haben, passiert das noch viel?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, der häufigste Grund sind Sonderzüge für Fußballfans, die zu Spielen anreisen. Das gibt es noch sehr oft, dass Sonderzüge für Fußballspiele gestellt werden. Ansonsten gibt es auch viele private Bahnanbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Und am Ende ist es eine Frage des Geldes. Also du kannst auch für deinen Geburtstag oder deine Hochzeit kannst du dir tatsächlich ohne Probleme einen Zug mieten oder für irgendwelche Sonderfahrten, einfach weil du da Lust drauf hast. Und je mehr Geld du da investierst, desto besser ist quasi der Fahrplan, den du bekommst. Also wenn du jetzt natürlich am Montagmorgen im Berufsverkehr irgendwie durchs, weiß ich nicht, Berliner Umland fahren möchtest, dann ist das schon möglich, aber du wirst sehr viel mehr Geld zahlen müssen, als wenn du das Ganze jetzt irgendwie Sonntagabend irgendwie machst oder Sonntagnachmittag, wo ein bisschen weniger los ist. Aber gibt es tatsächlich heute auch noch, ja.
Spannend. Vielleicht das hier Sonderzug zum Geburtstag überlege ich mir vielleicht
mal. Ja, wobei, was ich glaube, was es heute in der Form weniger gibt, wird ein Sonderzug mit oder für Schüler sein. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass der Takt heute natürlich viel besser ist, als er jetzt in den 70ern war. Also wenn du jetzt heute von NRW nach Bremen möchtest, wie die Schüler damals, da kannst du heute im Stundentakt fahren. Damals war der Takt noch nicht ganz so gut ausgebaut. Deshalb ist das etwas, was es heute in der Form kaum mehr geben wird.
Das hatte ich nämlich auch gedacht, dass es heutzutage wahrscheinlich einfach viel leichter ist, in jede Ecke des Landes zu kommen mit eben einem regulären Zug, als es wahrscheinlich früher gewesen ist. Also wie du gesagt hast, einfach nochmal so eine ganz andere Zeit für die Bahn auch einfach gewesen ist. Bei dem Fall, oder natürlich eigentlich bei allen Fällen, ist natürlich die große Frage: Hätte das Ganze verhindert werden können? Oder war es quasi Schicksal, dass diese Züge kollidieren?
Also da muss man sagen, in diesem Fall ist es sehr eindeutig und klar, würde ich sagen. Man hätte diesen Unfall auf jeden Fall verhindern können. Wieder ist es so, dass es verschiedene Faktoren gibt und alle zusammen haben am Ende für die Katastrophe gesorgt. Wir gehen mal zurück an diesem Abend und schauen uns an, was auf der Strecke passiert ist. Wie gesagt, der Zug mit den Schülern war zunächst einmal ein Sonderzug und hatte dann außerdem noch 30 Minuten Verspätung. Auf der anderen Seite haben wir den Güterzug, der hier fast jeden Tag nach Fahrplan fährt auf der Strecke. Aber dadurch, dass eben der Schülerzug unterwegs war, musste man irgendwo einen Bahnhof finden, wo sich beide Züge begegnen können, warten aufeinander und erst wenn beide Züge eingetroffen sind, können sie wieder weiterfahren, weil die Strecke ja nur eingleisig ist. Und das lief dann ganz konkret so ab. Die beiden Fahrdienstleiter, die für diesen Streckenabschnitt eben zuständig sind, haben sich telefonisch abgesprochen, wo sie die beiden Züge eben begegnen und aufeinander warten lassen. Ja, und die Fahrdienstleiter der beiden benachbarten Bahnhöfe, das war zum einen Dahlerau und der andere Bahnhof ist Beinburg, die haben sich abgesprochen und da geht es eben darum, wie kann man das am besten machen, dass kein Zug jetzt noch mehr Verspätung macht. Und haben gesagt, am besten passt das im Bahnhof von Dahlerau, da gibt es genügend Gleise, die Gleise sind lang genug, da lassen wir die Züge aufeinander warten. Und die beiden Fahrdienstleiter haben sich eben abgesprochen und der Fahrdienstleiter von Beinburg, der hat dann eben den Sonderzug mit den Schülern weitergeschickt in den nächsten Bahnhof und das ist dann eben Dahlerau gewesen. Und im Bahnhof von Dahlerau, da arbeitet an diesem Abend der Fahrdienstleiter Gottfried Sengbart. Er ist 42 Jahre alt und er ist ein sehr erfahrener Bahnbeamter. Für ihn ist das nichts Neues und man muss auch sagen, obwohl das jetzt ein Sonderzug war, das ist nichts, was jetzt Stress verursacht oder eine irgendwie außergewöhnliche Situation ist. Das ist, gehört zu ihrem Job, das ist recht normal. Und er bereitet dann in seinem Bahnhof eben die Kreuzung beider Züge vor. Er hat nicht so viel Zeit. Ungefähr 8 Minuten braucht der Zug von Beinburg bis zu ihm in den Bahnhof nach Dahlerau.
Das ist so Fahrdienstleiter, da stelle ich mir auch vor, das ist natürlich wahrscheinlich 1971 was ganz anderes als heutzutage, oder? Also auch mit der Kommunikation. Ich denke, heutzutage wird das alles digitalisiert sein. Das ist ja wahrscheinlich früher auch nochmal was anderes gewesen.
Ja, also Fahrdienstleiter muss man sagen, das ist so wie Fluglotsen im Grunde, nur für Züge. Die stellen Signale, die stellen Weichen. Es ist heute größtenteils, muss man sagen, schon technischer. Also teilweise würde dann auch ein Computer eine Zugkreuzung vorschlagen oder Weichensignale schon automatisch stellen, weil der Computer anhand der Zugnummer weiß, wohin fährt der Zug, wo hat er planmäßige Aufenthalte, welches Gleis ist im Fahrplan hinterlegt und der stellt dann alles automatisch ein. So Stellwerke wie in Dahlerau, solche Arbeitsplätze gibt es aber heute auch noch. Also das ist tatsächlich gerade auf so Nebenbahnen noch recht normal, dass wir auch heute noch mit Technik von 70er, 80er Jahre arbeiten, weil es einfach teilweise sich nicht lohnt, das groß zu digitalisieren oder auszubauen. Und oft reicht es auch, weil es Strecken sind mit, da fahren 1-2 Züge die Stunde. Da braucht man jetzt nicht groß das Digitalisieren. Ansonsten sind aber viele Teile gerade in den Großstädten und im Umland ferngesteuert. Das heißt, der Fahrdienstleiter sitzt ganz woanders, hat 10 Monitore vor sich und steuert Bahnhöfe und Strecken, die teilweise 100, 200 Kilometer entfernt sind und ist auch zuständig für ganz verschiedene Bahnhöfe. Das war damals noch so, ein Fahrdienstleiter hat einen einzigen Bahnhof und im nächsten Bahnhof sitzt ein zweiter Fahrdienstleiter. Das ist heute oftmals nicht mehr so.
Stelle ich mir fast ein bisschen romantisch vor, so an so einem abgelegenen kleinen Bahnhof Fahrdienstleister
ja,
zu sein.
Es ist ein bisschen, glaube ich, auch so ein Traum jedes Modelleisenbahners, solche Bahnhöfe nachzubauen. Ja, es ist so diese heile Eisenbahnwelt und du hast da, wenn du diese Arbeit gerne machst, ein schönes Leben. Du bist Beamter damals ja auch noch gewesen, muss man auch sagen. Damals war jeder Bahnangestellter auch noch Beamter. Das heißt, du warst quasi unkündbar, hattest gutes Gehalt und vor allem eine gute Rente oder Pension. Und insofern war das damals auf jeden Fall eine gute Arbeit, ja.
Ja. Und das heißt, dieser Fahrdienstleiter Gottfried Sengbart in Dahlerau, der bereitet sich jetzt darauf vor, dass der Schienenbus bei ihm eintrifft.
Genau, und dazu muss man wissen, dass der Bahnhof von Dahlerau hatte eine Besonderheit. Der hatte keine Signale für die Ausfahrt. Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen ausholen und ein bisschen Grundwissen Eisenbahn. Also jeder Bahnhof hat Einfahrsignale und Ausfahrsignale. Und ja, quasi wie eine Ampel, wenn das Einfahrsignal grün zeigt, dann darf der Zug reinfahren. Und wenn das Ausfahrsignal auch grün zeigt, dann darf der Zug weiterfahren. Weil auf dieser Strecke eben so wenig Verkehr ist und da wirklich selten Züge fahren oder kein dichter Takt ist, hat man gesagt, gut, lohnt sich hier überhaupt Ausfahrsignale? Spart man Geld, man muss hier nicht warten, hat man weggelassen. Das war damals üblich. Es gibt heute auch noch ganz vereinzelt Bahnhöfe, die das auch nicht haben. Aber das sind wirklich irgendwelche Nebenstrecken. Da ist wirklich wenig los. In den 70ern war das noch weiter verbreitet. Das war einfach ein ganz anderer Sicherheitsstandard. Und was dazu kommt, es gab damals auch keinen flächendeckenden Funk. Das ist heute wirklich überall so, dass du jederzeit Züge anfunken kannst, erreichen kannst und die Züge auch den Fahrdienstleiter erreichen können. Das war damals wirklich wenig. Was es gab damals so, ja, wie so Telefonzellen, musst du dir vorstellen, dass eben Fernsprecher an den Strecken standen. Die standen dann oft am Einfahrsignal, dass, wenn das jetzt noch rot zeigt, der Lokführer dann dort hingehen konnte, da war ein Telefon drin und von dort konnte er dann den Fahrdienstleiter anrufen und konnte eben sagen, warum ist hier noch rot? Oder er kann sagen, ich habe irgendwie eine technische Störung, ich kann nicht weiterfahren. Das war die Art der Kommunikation, die es damals gab.
Ich glaube, das habe ich mal in Filmen gesehen. Also so dieses Bild, dass da jemand irgendwie aussteigt oder dann halt extra zu dieser Art Telefonzelle hingeht, um da irgendwie so den Kontakt aufzunehmen oder so.
Ja, du siehst die heute noch. Also wenn ihr mal aus dem Fenster schaut, bei ganz vielen Strecken stehen die noch. Das sind so graue Kästen. Da ist oft ein F drauf für Fernsprecher. Da ist aber nichts mehr drin oder wenn ein Telefon drin ist, dann funktioniert es garantiert nicht mehr. Aber man hat die oft noch stehen gelassen. Und ja, das war damals die Realität in den 70er Jahren. Und es gab zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht groß Gründe, das zu hinterfragen oder irgendwie als Sicherheitsrisiko zu sehen. Denn es gab trotzdem nämlich eine Regelung für genau den Fall, den wir jetzt haben, dass zwei Züge sich in einem Bahnhof begegnen sollen, aber es gab keine Ausfahrsignale. Weil man kann natürlich jetzt sagen, wenn der Zug schon in den Bahnhof hineinfahren darf, dann kann er ja auch einfach weiterfahren, weil er hat ja kein Signal, was ihn aufhält. Und für solche Bahnhöfe gab es aber eine Vorgabe, und zwar hatte der im Fahrplan ein H stehen. Also das war der Fahrplan, den die Lokführer haben, nicht der Fahrplan, der jetzt an der Strecke hängt. Und dieses H heißt, er darf, wenn das Einfahrsignal die Fahrt in den Bahnhof erlaubt, darf er bis zur sogenannten H-Tafel fahren. Das war einfach wie ein Verkehrsschild, wo quasi ein H draufsteht. Das markiert den Haltepunkt dieses Zuges und dort muss er stehen bleiben. Deshalb ist es erstmal grundsätzlich geregelt, dass bei Bahnhöfen ohne Ausfahrsignalen der Zug nicht weiterfahren darf, sondern er muss stehen bleiben.
Also man muss sich das so vorstellen, irgendwie, dass der darf dann einfahren und hat dann eben das Schild dann irgendwie am Ende des Gleises.
Oder am, genau, oder am Bahnsteigende steht dieses Schild und bis maximal dahin darf der Zug fahren. Jetzt hat man aber natürlich auch schon gemerkt, okay, wenn das jeder Zug macht, das kostet natürlich Zeit, bis der Zug stehen bleibt, bis man ihm dann sagt, du darfst trotzdem weiterfahren. Und deshalb hat man sich eine Regelung überlegt. Und zwar konnte der Fahrdienstleiter dem Zug einen sogenannten Durchfahrauftrag geben. Das heißt, wenn kein Abwarten nötig ist, weil es gibt keinen anderen Zug, der jetzt entgegenkommt, dann darf der Zug ohne Halt durch den Bahnhof weiterfahren. Und das hat man gelöst, indem der Fahrdienstleiter sich auf den Bahnsteig stellt und er hält einen Stab nach oben, der leuchtet grün oder bei Tageslicht hat er eine grüne Scheibe. Und wenn die Lokführer das sehen, heißt das, okay, wir dürfen weiterfahren, hier kommt kein Zug, auf den wir warten müssen. Und so hat man das Ganze gelöst. Und man muss auch sagen, das war jetzt gar nicht so eine Ausnahmeregel, sondern eigentlich der Alltag, denn der Güterzug auf dieser Strecke fährt fast jeden Abend um diese Zeit und der Schülerzug eben heute an dem Tag, aber sonst nicht. Das heißt, für das Personal des Güterzuges ist es ungewöhnlich jetzt anzuhalten, weil sie es gewohnt sind, dass der Fahrdienstleiter immer diesen grünen Stab nach oben hält und sie durchfahren. Und das wird später auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
Das heißt, was sind dann genau die Fehler, die dann danach passiert sind oder die vielleicht der Fahrdienstleiter gemacht hat?
Ja, das Problem ist, dass zum einen das Lokpersonal vom Güterzug gar nicht informiert war, dass ein Schülerzug fährt, mussten sie aber auch nicht, weil es gab ja klare Regeln, dass sie eigentlich anzuhalten hätten, wenn ihnen der Fahrdienstleiter eben nicht diesen grünen Stab hinhält. Und sie hatten ja eben dieses H im Fahrplan, das heißt, sie mussten ja ohnehin an der H-Tafel stehen bleiben. Der zweite Punkt war, dass die Kreuzung also die beiden Fahrdienstleiter haben sich ja abgesprochen, wo sie den Zug kreuzen lassen. Und das haben sie erst ausgemacht, als der Güterzug schon unterwegs war. Das heißt, selbst wenn sie nochmal den Güterzug informieren hätten wollen. Sie hätten gar keine Möglichkeit gehabt, weil es gab ja, wie erwähnt, gar keinen Funk auf der Strecke. Das heißt, der Güterzug war schon unterwegs. Und dann kommt auch noch ein Faktor dazu. Der Schülerzug, der hatte eine Verspätung von 30 Minuten. Mhm. Wäre er pünktlich gewesen, dann wäre die Zugkreuzung gar nicht mehr nötig gewesen, weil dann wäre er schon längst in Rade vom Wald am Endbahnhof angekommen und da wäre der Güterzug ja erst losgefahren. Also da ist es wieder so, wenn er pünktlich gewesen wäre, dann wäre es gar nicht zur Katastrophe gekommen auch. Also es waren ganz viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben.
Wirklich falsche Zeit, falscher Ort, wirklich dann eher für den Schülerzug.
Ja, das hatten wir auch schon öfter, dass oft es um Minuten geht oder
Sekunden teilweise.
Sekunden oder wie bei Kaprun, bei dem Unfall in der Gletscherbahn, dass Leute in die Maschine, in diesen Zug gestiegen sind und am Ende war er voll und die Schranke ging nach unten und die anderen sind dann mit dem nächsten Zug gefahren. Und am Ende entscheidet sich das ja oft wirklich durch Zufall, ob du jetzt eben in dieser Unglücksmaschine bist, im Unglückszug. Und in diesem Fall war die Verspätung Ursache dafür, dass es die Katastrophe überhaupt erst so weit kommen konnte.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, wir sind jetzt quasi an dem Punkt, wo also der Güterzug weiß nicht, dass es diesen Schülerzug gibt.
Genau, das weiß er nicht.
An dem Bahnhof sitzt dieser einzelne Fahrdienstleiter und der Schülerzug quasi fährt jetzt auf diesen Bahnhof drauf zu. Was passiert dann?
Genau, jetzt gehen die Aussagen ein bisschen auseinander, sowohl vom Fahrdienstleiter in Dahlerau als auch vom Personal des Güterzuges. Es gibt zwar unterschiedliche Versionen, weil die Lokführer, sie waren zu zweit vom Güterzug, sagen, der Fahrdienstleiter stand auf dem Bahnsteig und hat uns diesen Durchfahrauftrag gegeben mit eben diesem grünen, runden Signal, was er nach oben gehalten hat. Das sind sie gewohnt und deshalb sind sie ohne Halt durchgefahren. Und der Fahrdienstleiter sagt, er stand auf dem Bahnsteig, ja, das stimmt, aber er hatte keinen grünen Stab, sondern einen rot leuchtenden Stab, um eben eine Art Haltsignal zu geben. Man muss sagen, eine Art Haltsignal, weil dieses Signal gibt es offiziell gar nicht. Das ist in der offiziellen Signalordnung der Deutschen Bundesbahn gar nicht vorgeschrieben. Es gibt eben diesen grünen Befehlsstab, aber es gibt kein rotes Licht. Und der Fahrdienstleiter sagt, ja, das stimmt, das gibt es offiziell nicht, aber er wollte dieses Signal zusätzlich geben, um dem Güterzug wirklich klarzumachen, stehen bleiben, dir kommt was entgegen.
Ja, spannend. Weiß man, warum der Fahrdienstleiter dieses rote Signal dann gezeigt, also genau, oder beziehungsweise eben nicht das grüne, sondern so im Grunde genommen, das klingt für mich, als hätte er da irgendwie fast improvisiert.
Ja, das trifft es ganz gut. Also er hat sich nicht korrekt an den Arbeitsablauf gehalten für diese Situation. Man muss auch sagen, wäre er gar nicht auf den Bahnsteig gegangen, das muss er nämlich gar nicht. Wenn er einfach in seinem Büro, in seinem Häuschen sitzen geblieben wäre, dann hätte der Güterzug definitiv anhalten müssen. Und man geht davon aus, sie hätten es auch gemacht, weil die Vorschrift eben sagt, er darf nur weiterfahren und durchfahren, wenn der Fahrdienstleiter diesen grünen Stab hochhält. Das heißt, wenn der Fahrdienstleiter gar nicht auf dem Bahnsteig gewesen wäre, dann er hat es eigentlich zu gut gemeint, muss man sagen. Ja.
Das heißt, irgendwie durch Nichtstun hätte er eigentlich in diesem Fall die Katastrophe verhindern können, zu dem Punkt.
Definitiv, ja. Er hat es gut gemeint. Er wollte eben extra diesen roten Stab hochhalten, um das nochmal zu signalisieren und hat vielleicht dadurch erst die Katastrophe ausgelöst. Das ist natürlich nicht ganz klar. Vielleicht hat die Lokführer vom Güterzug sich auch einfach verschaut. Mhm. Vielleicht war er wirklich rot, aber auf Macht der Gewohnheit, das ist immer ein grüner Stab, haben sie es vielleicht auch verwechselt. Aber das Aussage gegen Aussage.
Kann man sich natürlich gut vorstellen, dass da natürlich so eine gewisse Blindheit einfach entsteht. Also wenn was hochgehalten wird und wenn es dieses rote Signal eigentlich nicht offiziell gibt, dass man dann automatisch einfach annimmt, dass es das bekannte grüne Signal sozusagen.
Genau, weil das eben fast jeden Tag so passiert. Ja, und man muss sagen, was jetzt passiert, sind absolut dramatische Minuten in diesem Bahnhof. Der Fahrdienstleiter geht auf den Bahnsteig. Er hat den Güterzug einfahren lassen. Das Einfahrsignal steht eben auf Fahrt. Und er steht jetzt bereit, um eben diese rote Blende hochzuhalten. Und es passiert für ihn das Allerschlimmste. Der Zug, er wird nicht langsamer, im Gegenteil, er fährt an ihm vorbei. Und das muss ein total, wahnsinniges Gefühl sein, weil er weiß ja, dass der Schülerzug unterwegs ist. Er weiß, die Strecke ist eingleisig. Der Güterzug fährt einfach an ihm vorbei und er versucht wirklich alles. Er rennt dem Zug hinterher, er versucht, ihn einzuholen und ihn irgendwie zum Stoppen zu bewegen. ja, die Lokführer schauen eher nach vorne als nach hinten, weil für sie gab es ja keinen Grund. Sie haben den Bahnhof ja ohne Probleme verlassen. Und er merkt, okay, er hat keine Chance. Der Zug wird immer schneller. Er verlässt den Bahnhof. Und der Fahrdienstleiter läuft jetzt zurück in sein Büro und versucht quasi das Unmögliche. Er ruft seinen Kollegen im Nachbarbahnhof an, in Beyenburg, und versucht dort, den Schülerzug noch aufhalten zu lassen, weil vielleicht ist er noch gar nicht losgefahren. Aber es ist zu spät. Der Schülerzug hat den Bahnhof verlassen und fährt eben jetzt gerade auf seinen Bahnhof zu, aber vor allem fährt er auf den Güterzug zu, der ja den Bahnhof ohne Halt verlassen hat. Es gibt keinen Funk, habe ich erwähnt, deshalb es gibt keine Möglichkeit mehr, die Katastrophe irgendwie abzuhalten und zu verhindern. Und der Fahrdienstleiter ist dann so verzweifelt und auf der anderen Seite aber behält er selbst da noch so einen kühlen Kopf und er macht dann das Einzige, was er noch kann. Und er alarmiert bereits die Rettungskräfte, obwohl er noch gar nicht genau weiß, was überhaupt passiert und wie schwer es passieren wird.
Wahnsinn. Aber genau das, er kann ja wahrscheinlich auch so mit seinen Erfahrungen und so weiter, also er wird dann ja auch quasi einschätzen können, wie, was für eine Riesenkatastrophe da ihm wahrscheinlich bevorbesteht.
Genau, er ist Eisenbahner, er weiß, wie leicht so ein Schienenbus ist, er weiß, wie schwer dieser Güterzug ist. Und es müssen wirklich so dramatische Minuten sein, zu wissen, es passiert gleich was und du kannst es nicht mehr verhindern. Ja. Und ja, 800 Meter nur, muss man sagen, also nicht mal ein Kilometer hinter dem Bahnhof Dahlerau passiert dann auch in einer Kurve, in einer langgezogenen Kurve, dass beide Züge stoßen zusammen.
Ja, schrecklich. Also ich stelle mir das echt katastrophal vor, auch wirklich so diese Minuten darauf zu wissen, es wird passieren und er kann einfach nichts mehr machen. Und ist natürlich auch eine Frage, ob er... Ich weiß nicht, ob er da vielleicht besprechen, ob er vielleicht sogar schon wusste, was seine Rolle in dem Ganzen ist.
Ja, er hatte sicher, glaube ich, er wusste ja, was er gemacht hat. Er wusste, dass er diesen Stab hochgehalten hat, wobei er ja fest davon überzeugt war, dass er rot war, nicht grün. Aber klar, ich glaube, in dem Moment hast du absolut Selbstzweifel. Vielleicht hat er sich auch gefragt, habe ich doch den grünen Stab, das grüne Licht angemacht? Also ich will mich da gar nicht hineinversetzen in diese Rolle, was wirklich so dramatisch ist für ihn. Und er wartet jetzt ab und er hört dann aber recht bald schon überall Sirenen. Eben die Rettungskräfte, die er selbst noch alarmiert hat, die auf dem Weg zur Unfallstelle sind. Und das Geschehen am Unfallort selbst, muss man sagen, das sind absolut schreckliche Bilder. Der Güterzug hat den Schienenbus regelrecht zusammengeschoben. Er war ja viel schwerer als dieser leichte Schienenbus. Und es gibt Feuerwehrmänner, die noch nach Jahrzehnten nach dem Unfall erzählen, das war eine absolute Stille in diesem Waldstück. Der Anblick belastet viele Feuerwehrmänner auch über Jahre noch. Die Stelle war schwer zugänglich und auf dem Weg zu diesen zerbeulten Zügen, sie mussten erst einen Hang hinuntergehen, haben sie bereits die ersten toten Menschen gesehen und 46 Tote gab es insgesamt und davon 41 Schülerinnen und Schüler, also Kinder. Und das muss natürlich ein total belastender, dramatischer Anblick gewesen sein. Dazu kommt, es war schon dunkel, es war so gegen 21 Uhr ungefähr, es hat geregnet, das Ganze ist im Waldstück passiert, also auch einfach eine sehr gespenstische Atmosphäre zusätzlich noch.
Das glaube ich, ja. Und die Eltern haben das dann ja oder müssen das ja auch quasi mitbekommen haben.
Ja, also man kann diese Dramatik eigentlich nicht steigern, aber im Bahnhof von Rade vom Wald haben die Eltern bereits auf ihre Kinder gewartet, weil der Schienenbus sollte ja wirklich in den nächsten Minuten eintreffen. Und sie bekommen natürlich mit, was passiert. Sie hören die Sirenen, sie hören, dass viele Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge unterwegs sind. Viele sind auch selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist ja in kleinen Orten oft so. Es spricht sich schnell was rum. Und ja, viele Eltern rasen dann direkt mit ihrem Auto zur Unfallstelle oder den Feuerwehrfahrzeugen hinterher und sind dann quasi direkt am Unfallort und sehen diesen zerbeulten Zug und sie wissen ja ganz genau, dass das der Zug war mit ihren Kindern. Es ist absolut dramatisch, absolut schreckliche Tragödie für diesen kleinen Ort. Und es gab dann gleich nach dem Zusammenstoß ganz triviale Probleme eigentlich. Es mussten irgendwo Särge hergeschafft werden, weil in diesem kleinen, bis dato total idyllischen Ort gab es nicht den Fall, dass an einem Tag 46 Menschen sterben. Also auf einmal, wo kriegt man Särge her? Also ganz total blöde, absurde Probleme, aber es war auf jeden Fall ein Problem, weil dieser Ort und auch die Feuerwehr überhaupt nicht vorbereitet war für eine Katastrophe diesen Ausmaßes.
Ich glaube, das unterschätzt man schnell, dass sowas, also selbst auch Krankenhäuser und so weiter, sind ja einfach nicht drauf ausgelegt, dass auf einmal in einem Moment so viele oder gut, in, oder auch Bestattungsinstitute und so weiter, dass auf einmal in einem Moment so viele quasi passiert auf einmal. Das heißt, irgendwie so viele neue Patienten aufgenommen werden müssen oder halt auch irgendwie so Särge besorgt werden müssen.
Ja, absolut. Und auch die Feuerwehr war natürlich erstmal ein Stück weit überfordert mit dieser Lage. Also dieser Schienenbus war völlig zerbeult, unter der Güterzuglok begraben. Und da mussten sie jetzt erstmal irgendwie an die Menschen rankommen, also die irgendwie rausschneiden und bergen. Sie wussten ja auch nicht, wie viele haben es überlebt. Und sie waren natürlich bemüht, so viele wie möglich da rauszuholen und hatten oft teilweise die Geräte nicht da und waren natürlich auch überhaupt nicht trainiert auf so einen Fall. Ja. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Ort. Man kannte sich, man kannte auch die Kinder von Nachbarn. Und man hat ja auch sehr schnell gesehen, wer unter den Opfern ist. Man hat Kinder erkannt, man wusste, zu welcher Familie jetzt jemand gehört. Und das war für die Feuerwehrmänner eine absolut belastende Situation. Und sie haben trotzdem das Beste aus der Situation rausgeholt, haben versucht, alles zu geben und den Menschen da irgendwie zu helfen. Und sie konnten auch wirklich viele, zum Teil wirklich schwer Verletzte bergen. Aber für 46 Menschen kam jede Hilfe zu spät.
Ja, Wahnsinn. Zu dem Thema oder nochmal, um da nochmal drauf zurückzukommen, hätte es verhindert werden können. Das klingt ja auch so, als ob dem Fahrdienstleiter auch eine Menge Schuld unter Umständen liegt. Gab es da Ermittlungen? Gab es da ein Nachspiel juristisch? Was ist da quasi die offizielle Version oder die offizielle Perspektive darauf, woran es genau gelegen hat und wo auch die Schuld daran liegt?
Ja, also um nochmal einen Schritt zurückzugehen, ob das Unglück hätte verhindert werden können, man muss wirklich ganz klar sagen, ja. Und es gab nicht nur einen Punkt, wie man das Unglück hätte verhindern können. Also zum einen haben wir erzählt, der Schülerzug hatte Verspätung. Wäre er pünktlich gewesen, wäre eine Kreuzung gar nicht nötig gewesen. Aber selbst wenn er Verspätung gehabt hätte und er hatte Verspätung, hätte man die Katastrophe noch verhindern können. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, der Fahrdienstleiter hätte gar nicht erst auf den Bahnsteig gehen sollen. Er musste es auch nicht, es war nicht Vorschrift. Wenn er im Büro geblieben wäre, dann hätte der Güterzug angehalten, sofern sich das Güterzugpersonal an die Vorschriften gehalten hätte. Aber es gibt jetzt keinen Grund, daran zu zweifeln. Selbst wenn er auf den Bahnsteig gegangen wäre, und das hat er gemacht, hätte er immer noch eine Möglichkeit gehabt, den Zug anders zum Anhalten zu bringen. Und zwar hätte er keinen roten Stab nach oben halten sollen. Das Signal gab es ja gar nicht. Aber es gab ein anderes Signal. Es gibt das offizielle Signal, den Zug zum Anhalten zu bringen. Und das ist einfach, indem er etwas im Kreis bewegt. Das kann eben dieser Befehlsstab gewesen sein. Es kann aber auch irgendwas anderes sein. Oder einfach mit dem Arm, einfach Kreisbewegung. Das ist das Signal, hey, hier stimmt was nicht, halt sofort an. Das hätte er auch geben können. Vielleicht sogar noch, als der Zug losgefahren ist und er ihn ja noch versucht hat einzuholen. Vielleicht hätte das irgendwie was gebracht, wenn die Lokführer das aus den Augenwinkeln gesehen hätten. Er hat es nicht gemacht, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Und es gab sogar noch eine dritte Möglichkeit, und zwar hätte er den Güterzug auch einfach vor dem Einfahrsignal stehen lassen können. Also er hätte ihn gar nicht erst in den Bahnhof hineinfahren müssen, denn dann hätte der Güterzug ja Kontakt zu ihm aufnehmen müssen, eben über diesen Fernsprecher, der dort steht. Da hätte er quasi auf Nummer sicher gehen können und hat gesagt, okay, erst wenn der Schülerzug bei mir steht, dann lasse ich den Güterzug auch reinfahren.
Ja, verstehe, ja.
Genau. Aber auf der anderen Seite von den Vorschriften war sein Verhalten schon auch gedeckt. Also er durfte diesen Güterzug reinfahren lassen. Der Güterzug hatte die Information, dass er anhalten muss, außer er bekommt eben diesen Durchfahrauftrag. Und da, weil du gefragt hast nach den Folgen, das ist halt jetzt so eine Sache, weil es steht Aussage gegen Aussage. Man hat dann auch kurz nach dem Unglück quasi einen Test gemacht und hat den Fahrdienstleiter zur gleichen Zeit bei ungefähr dem gleichen Wetter auf den Bahnsteig geschickt. Man hat ihm diesen Stab nach oben halten lassen, man hat einen Güterzug fahren lassen. Es kam Gutachter, es kam die Staatsanwaltschaft, Bahnbeamte. Man wollte eben sehen, kann man von der Lok aus diesen Stab sehen? Erkennt man, was für eine Farbe der hat? Ist der Fahrdienstleiter sichtbar und so weiter? Man hat das alles getestet. Und ja, es steht nach wie vor Aussage gegen Aussage, denn man sieht von der Lok aus natürlich diesen Stab, man sieht den Fahrdienstleiter, Der Fahrdienstleiter sagt, er hat einen roten hochgehalten. Die Lokführer sagen, er war grün.
Spannend, das ist natürlich auch was sich dann nie voll aufklären.
Genau. Lässt, ja. Und dazu kam auch, dass der Fahrdienstleiter wenige Wochen nach dem Unglück gestorben ist. Er hatte einen Autounfall, der aber nachweislich nicht selbst verschuldet war. Also es war kein Suizid oder irgendwas, sondern er ist eben, sag ich mal, zufällig gestorben bei diesem Autounfall. Deshalb gab es dann auch keinen Prozess. Offiziell ist es menschliches Versagen, ob jetzt von Seiten des Fahrdienstleiters oder der Lokführer, ist quasi, kann bis heute nicht richtig geklärt werden, weil Aussage gegen Aussage steht.
Ja, das ist wahrscheinlich natürlich auch schwierig, also ich stelle mir das schwierig vor, auch zum Beispiel auch gerade für die Eltern der Kinder und so weiter, dass es dann nie so eine schlussendliche Aufklärung einfach gibt. Und vielleicht auch, wenn es tatsächlich jemand eine individuelle Schuld auf sich geladen hat, dass es da dann auch nie da wie zu irgendeiner Art von Konsequenz gekommen ist in dem Sinne. In diesem kleinen Örtchen, was sind denn da insgesamt die Auswirkungen gewesen?
Ja, man muss sagen, es hat diesen Ort wirklich erschüttert. Also es gibt ein Vor und ein Danach nach diesem Unglück. Das hat den Ort wirklich auf Jahre geprägt. Es ist, wie gesagt, ein ganz kleiner Ort, der liegt sehr idyllisch. Man kennt sich dort. Und zur Beerdigung kamen fast 10.000 Menschen. Also wirklich eine riesige Menschenmenge, die da kam. Man hat die meisten Schülerinnen und Schüler auch zusammen beerdigt auf dem Friedhof in Rade vom Wald in einem gemeinsamen Gräberfeld. Das war auch der Wunsch von vielen Eltern. Zur Beerdigung kam selbst Bundeskanzler Willy Brandt. Geschäfte blieben Tage davor geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt, auf den Taxis hing schwarzer Trauerflor. Also dieser Ort war wirklich absolut unter Schock und es war wirklich wie so eine dunkle Wolke, hat einer dann erzählt, habe ich ein Interview gelesen, wie so eine dunkle Wolke hing das alles über diesem Ort. Der Zugverkehr auf der Strecke wurde auch gestoppt während der Beerdigung. Und die Beerdigung war am 2. Juni 1971. Es war ein extrem heißer Tag. 10.000 Menschen, Politiker, Bundeskanzler Willy Brandt war da. Und ja, ein Onkel eines verstorbenen Kindes brach dann sogar während der Trauerfeier zusammen, weil es so heiß war, und ist dann an einem Herzinfarkt gestorben. Also wirklich auch in diesem Moment nochmal so eine totale Dramatik. Ja, und es, auch nach der Beerdigung war es nicht wirklich besser. Also die Stimmung war total gedrückt und es gab dann auf der einen Seite die Familien, die ein überlebendes Kind hatten, und es gab Familien mit einem toten Kind. Oft, weil das überlebende Kind im Zug weiter hinten saß und das tote Kind weiter vorne. Also es sind ja oft dann immer so Kleinigkeiten, die entscheiden über Leben und Tod. Und damit konnten viele nicht umgehen. Also es gibt Berichte, dass die Familien die Straßenseite gewechselt haben, wenn eine Familie entgegenkam, wo das Kind überlebt hat, weil sie einfach nicht konfrontiert werden wollten und auch kein Gespräch führen wollten. Das war damals auch eine ganz andere Zeit. Es sind die 70er Jahre. Es gab damals noch nicht so eine Art Krisenintervention oder Trauerbegleitung. Es wurde wenig gesprochen, oft gar nicht. Es war eine absolute Stille und man ist da nicht ins Gespräch gekommen. Es gab keine professionelle Unterstützung. Übrigens auch nicht bei den Feuerwehrmännern, die ja, wie erwähnt, total dramatische Anblicke ertragen mussten. Auch die wurden da ziemlich alleine gelassen. Es gibt auch Berichte, dass viele gar nicht mehr zur Feuerwehr zurückkehren konnten, weil sie das so belastet hat. Und das wurde nie richtig aufgearbeitet. Und ja, viele Familien mit toten Kindern haben sich eben gefragt, warum ist mein Kind gestorben, aber das vom Nachbarn gegenüber, das lebt noch. Also auch menschlich natürlich absolut nachvollziehbare Reaktionen. Und man hat diesen Ort ziemlich alleine gelassen mit dieser Trauer. Es wäre heute sicher auch anders, weil es heute alles viel professioneller geht und es Kriseninterventionsteams gibt und so weiter. Aber für diesen Ort war das wirklich, hat ihn über Jahre geprägt.
Ja, kann man sich sehr gut vorstellen. Ich denke, das ist dann so diese alte BRD quasi wieder. Ne? Also wie du gesagt hast, das kann man sich heutzutage nicht mehr so richtig vorstellen, dass sowas passiert und es quasi keine professionellen Ressourcen gibt, um das zu verarbeiten. Das ist ja, also es klingt ja sowas wie, das hat ja das Potenzial, quasi wirklich so generationenübergreifend so über diesem Ort wirklich zu liegen einfach.
Ja, und ich glaube, das ist, wie du sagst, auch diese BRD, wo man nicht über Gefühle gesprochen hat, wo es wenig um Emotionen ging. Man hat seine Arbeit gemacht und man hat irgendwie geschaut, dass der Garten ordentlich aussieht. Aber das hast du in ganz vielen Bereichen, dass gar nicht so über Gefühle gesprochen wurde. Und das hat, ja, wie du sagst, Generationen da geprägt. Ja.
Ja. Und bei der Bahn, hat sich da was geändert? Weil das ist, dass sowas nicht nochmal passiert, wurde da wenigstens was geändert?
Tatsächlich, ja. Und zwar ziemlich schnell nach dem Unfall. Also es wurde offiziell verboten, dass man diese roten Scheiben bei diesem Stab benutzen darf. Also es gab dieses Signal ja offiziell ohnehin nicht, aber ja, es war jetzt auch nicht wirklich verboten. Das hat die Bahn jetzt gesagt, wenn der Stab hochgehalten wird, dann nur grün. Das heißt, das ist ein Auftrag zur Weiterfahrt, zur Durchfahrt, aber rote Blenden werden ab sofort nicht mehr benutzt. Dann gab es eine neue Regel, und zwar bei Bahnhöfen ohne Ausfahrsignalen, wie eben in Dahlerau. Und zwar müssen Züge jetzt vor dem Einfahrsignal warten, was wir erwähnt haben, wie das Unglück hätte verhindert werden können. Und sie dürfen erst in den Bahnhof einfahren, wenn der andere Zug im Bahnhof steht. Also es darf immer nur einer einfahren, aber diese, sag ich mal, gleichzeitige Einfahrt von beiden Seiten, die wurde verboten. Dann wurde die Ausrüstung mit Funk vorangetrieben, also mit Streckenfunk, dass man auch Kontakt zu Lokführern, Fahrdienstleitern halten kann. Das hat aber wirklich Jahre gedauert, bis das großflächig entwickelt wurde und eingerichtet wurde. Und es gab Strecken, wo das lange Zeit auch nicht passiert ist, weil es einfach zu teuer war für kleine Strecken. Man hat neue und moderne Stellwerke gebaut, auch in Dahlerau und Beinburg. Die Bahnhöfe haben Ausfahrsignale bekommen. Es gab eine technische Sicherung und die Fahrdienstleiter hatten einfach ein moderneres, besseres Stellwerk zum Arbeiten. Man muss sagen, dass die Strecke aber kurz danach, 1979, schon wieder stillgelegt wurde für den Personenverkehr, war wahrscheinlich auch so ein bisschen Aktionismus, dass man sagt, okay, gerade die Unglücksstrecke, die wird jetzt neu ausgerüstet, die wird modern gemacht. Aber es war damals schon abzusehen, dass die Strecke ohnehin nicht mehr lange für den Personenverkehr betrieben wird.
Es ist immer wieder spannend, finde ich. Und ich habe ja teilweise so ein bisschen Angst, dass Leute, die unseren Podcast hören, danach Angst kriegen, mit dem Zug zu fahren oder in Flieger zu sitzen, was natürlich nicht unsere Intention ist. Deswegen ist es immer ganz gut zu wissen, dass sich danach auch wirklich Sachen geändert haben. Wobei es natürlich sich auch sehr tragisch anfühlt, finde ich, zu wissen, dass die Sicherheit, die wir heutzutage genießen, ja wirklich auf dem Fundament steht von solchen Unglücken und Katastrophen und so weiter.
Ja, total. Und ich finde gerade bei den Fällen, die wir besprechen, wo es um Flugzeuge geht, um Flugzeugabstürze, ich finde, das ist eine Branche, wo sich immer sehr schnell sehr viel tut und man sehr schnell lernt aus Katastrophen. Aber tatsächlich, wie du sagst, also all den hohen Standard, den wir heute genießen, liegt daran, dass es irgendwo mal ein Unglück gab, wo etwas verändert wurde danach.
Ja.
Also schon auch irgendwie eine, ja, ich will nicht sagen gruselige Vorstellung, aber es ist natürlich auch, man muss sich das schon bewusst machen, dass teilweise Menschen mit ihrem Leben bezahlt haben dafür, dass wir heute so einen hohen Standard haben. Und egal ob jetzt Flugzeug oder Eisenbahn, man muss auch sagen, um mal den Hörerinnen und Hörern ein bisschen die Angst zu nehmen, falls sie haben, es ist absolut sicher. Also die Eisenbahn ist, glaube ich, nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel auch.
Ja, ich meine, man wünscht sich vielleicht, dass man diese Sicherheit hätte, ohne dass solche Sachen passiert sind. Aber das sind natürlich auch häufig Dinge, von denen man nicht weiß, dass sie passieren können, bis sie irgendwann passieren. Und dass es dementsprechend überhaupt diese ständige Weiterentwicklung geben kann. Ja, wow, was für ein wahnsinnig tragischer Fall.
Ja, es gibt eine ganz gute Doku. An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp von uns. Wenn ihr mehr über das Zugunglück von Rade vom Wald wissen wollt, es gibt eine Doku vom WDR, die ist relativ aktuell, aus dem Jahr 2021. Das Zugunglück von Rade vom Wald, Leben mit der Katastrophe. Und da kommen auch Feuerwehrmänner zu Wort, die damals im Einsatz waren. Eine Überlebende, die damals als junge Schülerin an Bord war. Das ist eine sehr berührende Doku auch, weil sie auch nochmal deutlich macht, wie das Leben in diesem Ort danach weitergeht. Eben diese große Schweigsamkeit und diese nicht vorhandene Trauerbewältigung. Wenn ihr die Doku, das ist glaube ich auch bei YouTube und in der ARD-Mediathek, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ansonsten findet ihr uns natürlich bei Instagram, katastrophen.podcast. Da findet ihr Bilder zu diesem Fall und noch von allen anderen Fällen, die wir natürlich auch besprochen haben.
Und damit bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge mit einer neuen Katastrophe und einem neuen Fall.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.